Guten Abend. Lasst uns beten und dann steigen wir ins Wort ein. Hab Dank, himmlischer Vater, für deine große Liebe zu uns, Herr. Die Liebe, die bedingungslos ist, die Liebe, die immer weitergeht, die Liebe, die nicht endet da, wo unser menschlicher Verstand aufhört. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Danke, dass es uns zur Verfügung steht, dass wir lesen dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich ja, dass du uns offene Ohren schenkst, ein offenes Herz für dein Wort, was du uns zu sagen hast, für die Freiheit, die du uns schenken möchtest in dir, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du helfen willst, uns dann ja dein Wort zu verstehen. Amen. Erste Korinther 8, da befinden wir uns gerade. Ein spannendes Kapitel. Es geht um Götzenopferfleisch. Also ja, für die damaligen Leute vielleicht spannend, für uns eigentlich komplett uninteressant, oder? Oder? Wen interessiert Götzenopferfleisch? Okay, warum? Ah, okay, ja. Genau. Der Bruder sagte, man kann das auch, dieses Thema, auch auf andere Themen überleiten. Götzenopferfleisch haben wir vielleicht direkt nicht zu tun, aber wir werden sehen, was uns das Wort Gottes sagt. Was darf ein Christ? Wie gehen wir mit der Freiheit um, die Christus uns geschenkt hat? Und wie sieht es aus mit dem Gewissen? Wie weit geht die Rücksicht mit dem vermeintlich Schwachen? Und Paulus, er widmet diesen Fragen ein ganzes Kapitel, Kapitel 8. Und er macht das Ganze an einer konkreten Frage fest, die den Christen in Korinth irgendwie sehr bewegt hat zu der damaligen Zeit. Für uns, wie gesagt, aber heute vielleicht ja, im ersten Augenblick erstmal irrelevant ist. Das macht aber nichts. Denn daran, wie Paulus die Sache mit dem Fleisch und mit den anderen Göttern oder dieses Fleisch, das den anderen Göttern geweiht war, können wir auch auf das übertragen, wie wir mit der Freiheit, mit dem Thema Freiheit umgehen in anderen Bereichen. Ich lese erstmal den Text und dann gehen wir weiter. 1. Korinther 8, ich lese den Haupttext oder erstmal vor den Text aus der Schlachter. Das Essen von Götzenopferfleisch und die Grenzen der Freiheit des Gläubigen. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis aber bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat doch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und was nun das Essen des Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auch auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es aber doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen siehst, Wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch mehr essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Und seitdem gibt es die Vegetarier. Nein, Scherz. Wisst ihr was? Die Korinther, oder zumindest einige davon, hatten einiges verstanden, was uns irgendwie noch fehlt. Stellt euch vor, ich komme zum Mittagessen zu euch und bringe Fleisch mit, von dem ich dann euch sage übrigens, dieses Fleisch, das ist halal geschächtet und ist Allah geweiht. Würdet ihr das, wäre das ein Problem für euch? Würdet ihr das essen? Nee, ne? Ja, wenn es schmeckt, ja. Erstmal muss es essen, wenn es schmeckt. Und wenn das Thema vielleicht nicht auf dich zutrifft, ich komme zum Hausbesuch oder Hauskreis, bringe eine Salbe mit und weil ich weiß, du hast in letzter Zeit ein Problem mit deiner Haut gehabt, bringe ich eine Salbe mit und sage dir aber, die Salbe hat mir total geholfen. Gut, die Salbe ist von Weleda, sie wurde hergestellt, Leute haben sie ausgependelt und nach anthroposophischen Grundsätzen hergestellt und haben dabei auch Mächte des Kosmos angerufen. Wäre das ein Problem für euch? Eduard? Nein. Apropos Weleda, also ich will euch jetzt nicht ganz verwirren, aber ihr könnt euch mal selber schlau machen. Ihr merkt, so weit ist Korinth doch gar nicht so entfernt, ne? Und die Thematik des Götzenopferfleisch trifft uns auch, wenn auch vielleicht auf einer etwas anderen Ebene. Aber um das zu verstehen, möchte ich euch erstmal ein paar Hintergrundinfos zum Text geben. Ich weiß nicht, wie oft jetzt vielleicht schon Hintergrundinformationen zu Korinth gegeben wurde, aber ich versuche es vielleicht im Schnelltext nochmal, Schnelldurchlauf. Korinth war ein Schmelztiegel. Da kam alles zusammen, was es in der Welt überhaupt noch gegeben hat. Korinth liegt, hier ist die Verbindung zwischen Peloponnes, das ist so eine Halbinsel, und dem griechischen Festland. Da kreuzten mehrere Handelsstraßen, zwei große Schiffsrouten gingen da durch. Flächenmäßig war sie da zur damaligen Zeit die größte Stadt Griechenlands. Die Gegend war unheimlich fruchtbar. Dort war viel Traubenanbau. Und Korinth war einfach so groß. Und da steppte der Bär. Da ging richtig was ab. Es war eine echte Metropole. Und es gab dort nichts, was es nicht gab. Es waren alle Kulte vertreten. Jede Glaubensrichtung, jedes Laster, jedes Verbrechen, jedes Vergnügen war da zu finden. Und Korinth war ein Synonym für ein lasterhaftes Leben. Und es gibt auch den Spruch, das geht ja zu wie in Korinth. Und jeder wusste, dass es da drunter und drüber läuft. Und genau in dieser Stadt, in dieser Stadt mit dieser Umgebung von heidnischen Kulten und Götzendienst und alles Mögliche, was es zu der damaligen Zeit gibt, gerade in diese Stadt, da entsteht eine Gemeinde, die Gemeinde Jesu. Und diese Christen waren jetzt herausgefordert, ihren Glauben in dieser heidnischen Umwelt zu leben und zu praktizieren. Und sie werden ganz schnell gemerkt haben, die Welt ist, wie sie ist. Und die Welt werden wir auch nicht verändern können. Wie also können wir uns da irgendwie arrangieren mit uns oder dieser Umwelt, aber gleichzeitig zur Ehre Gottes zu leben und ihm so viel Ehre wie möglich zu machen. Und bei diesem ganzen aufstehende Gemeinde, wo die Gemeinde entsteht, kommt ein Problem besonders hoch. Darf man als Christ Fleisch essen, das in Götzen geweiht war? Und wenn man als Christ nämlich Fleisch in Korinth essen wollte, hatte man ein großes Problem. Es gab nämlich so gut wie kein neutrales Fleisch. Also wo die Tiere einfach so geschlachtet worden waren, um sie einfach zu essen. Der größte Teil des Fleisches, den es käuflich zu erwerben gab, waren Opfertiere. Und diese Tiere wurden von Priestern eines Kultes für ihre Gottheit geschlachtet. Und die Teile, die nicht als Brandopfer verbrannt wurden, wurden dann verkauft. Und das Geld kam dementsprechenden Kult, das da gerade geopfert hat, dem Kult kam es dann auch irgendwie zugute. Das heißt, die Christen standen in einem doppelten Dilemma. Wenn sie Fleisch einkauften, war dieses Fleisch den anderen Göttern geweiht, erstens. Und zweitens noch, mit ihrem Einkauf unterstützten sie noch zusätzlich den ganzen Götzendienst. Und logischerweise gab es dann ganz schnell auch zwei Lager. Ja, die einen, die sagten, klar dürfen wir das essen, Gott ist größer, Gott steht über dem. Und die anderen sagten, nein, auf keinen Fall. Als Christ darf man doch nicht mit den Götzen irgendwie was zu schaffen haben. Und die einen, die sagten, wie würde unsere Antwort ausfallen? Ganz ehrlich, wenn wir das alles wissen. Ja, wahrscheinlich, ja. Würden wir wahrscheinlich auswandern und wie die Mennoniten unser eigenes und eine eigene Zucht auch machen. Ganz ehrlich, also wie ich uns kenne, wären wir eher auf der Seite der zweiten Fraktion, die sagt, auf keinen Fall, sowas darf ich nicht. Nochmal zum Anfang mit dem Beispiel mit der Salbe. Ja, wahrscheinlich würden nicht alle oder die wenigsten vielleicht jetzt mit Hintergrundinformationen diese Salbe noch irgendwie benutzen. Und ich glaube, viele von euch hätten da großes Problem mit dem Götzenopferfleisch. Mich wahrscheinlich auch mit eingeschlossen. Aber ich lese Verse 6, 4 bis 6 und 8 nochmal. Was nun das Essen des Götzenopfers betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auch auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und nur einen Herrn, den Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir auch durch ihn. Vers 8. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind auch nicht geringer, wenn wir nicht essen. Kurz zusammengefasst. Da die Götter nichtig sind, wir an den einzigen wahren Gott glauben, dürfen wir das Fleisch essen. Und wir dürfen auch die ganze Creme verwenden. Na, kein Kopfschütteln, okay, ihr seid dann mit mir einer Meinung. Und wenn ich euch richtig einschätze, dann gefällt euch aber diese Aussage gar nicht. Es macht euch unruhig. So ein gewisser Widerstand regt sich in einem. Auch wenn er nicht offensichtlich ist. Und genau das zeigt auch das Problem, das Paulus dann hier im Weiteren behandelt. Es geht hier nicht um einen Sachkonflikt. Es geht um die Beziehungsebene. Also die Sache ist von Paulus völlig klar. Kurz und schmerzlos in drei Versen zu erklären. Es gibt nur einen Gott, alle anderen Mächte sind nichts. Und aus dem jüdischen Glaubensbekenntnis aus 5. Mose 6, Vers 4 heißt es, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und wenn die ganzen Götzen lächerliche Holzstatuen sind, wenn die dunklen Mächte nur Gottes Untertan sind, dann brauchen wir uns vor ihnen nicht zu fürchten. Dann brauchen wir auch keine Angst haben vor einem islamischen Döner, vor einer esoterischen Creme oder vor Homöopathie und so weiter. Aber auch, ich weiß, es entspricht nicht unserer Prägung. Aber der Befund in diesem Text, der ist eindeutig. Aber der Text ist halt auch eben länger. Der endet hier nicht. Und das aus gutem Grund. Denn hier stehen zu bleiben, würde auch dem Wesen Jesu irgendwie würde ihm widersprechen, weil sie irgendwie diesen Beziehungsaspekt hier ausklammert. Also nochmal, die Sachfrage ist hier ganz klar beantwortet. Weil unser Gott allein Gott ist, müssen wir vor heidnischen Praktiken keine Angst haben, die schaden uns nicht. Vielleicht will ich noch einen Nebensatz dazufügen. Wenn es darum geht, um das Äußerliche, ne? Nahrung und so weiter. Ich glaube, wir müssen schon differenzieren, wenn es darum geht, wenn wir uns in Gemeinschaft mit okkulten Leuten, okkulten Praktiken befinden, die unser Herz irgendwie vereinnahmen oder uns irgendwie fesseln. Das glaube ich schon, müssen wir differenzieren. Aber wenn es rein um das Äußerliche, um das Körperliche geht, von den Dingen jetzt hier Paulus auch spricht, brauchen wir keine Angst haben, dass sie uns schaden. Aber wir müssen weiterdenken. Wir werden es nicht schaffen, die ganzen Argumentationen hier von Paulus irgendwie nachvollziehen. Ich möchte irgendwie zwei Hauptargumentationslinien irgendwie herausfiltern, die Paulus hier aufführt. Und zum einen ist das, oder der erste Punkt ist, Wissen ist gleich, es ist ein Ungleichwissen. Also Wissen, Ungleichwissen. Das könnte ja alles so schön einfach sein hier. Ne? Paulus hat eine deutliche, diese Anfrage irgendwie deutlich beantwortet. Beantwortet sie und begründet sie. Aber er fängt hier erstmal mit dem in dem Kapitel mit einem kleinen philosophischen Exkurs an. Wir können ja nochmal Verse 1 bis 3 lesen. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat doch nichts erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand liebt, der ist von ihm erkannt. Und die Korinther, die wussten, was richtig war. Und 1. Korinther 6, Vers 12 heißt es, alles ist uns erlaubt. Richtig, wir dürfen Götzenopferfleisch essen. Natürlich dürfen wir auch die Veleda-Creme benutzen. Wir dürfen auch die Milch von anthroposophischen Kühen trinken. Aber wenn wir unser Wissen rein auf dieses richtig-falsch-Fakten-Wissen reduzieren, dann greifen wir irgendwie viel zu kurz hier. Man kann Dinge richtig wissen und dann aber völlig falsch handeln. Man kann wissen, was richtig ist und dann die vollkommen falschen Konsequenzen daraus ziehen. Und genau das ist hier in Korinth passiert. Die Gruppe der Starken in der Gemeinde, die das Wissen hatte, dass mit dem Fleisch alles okay ist, haben irgendwie auch dabei die falschen Konsequenzen dabei gezogen. Sie haben, was ja auch logisch und nicht falsch ist, gedacht, gut, das Essen von diesem Fleisch schadet uns nicht, uns ist erlaubt und ist auch nicht schlecht für uns, also können wir es immer und überall zu jeder Gelegenheit tun. Das ist die Schlussfolgerung von dieser Gruppe aus der Gemeinde. Und mit dieser Einstellung sind sie aber schuldig geworden und auf die Nase gefallen, denn ihre Brüder und Schwestern, die einen schwächeren Glauben hatten, konnten mit diesem Handeln überhaupt oder mit diesem Vorgehensweise überhaupt nicht gar nicht umgehen. Und daran merkt man, dass die Starken vielleicht ein Sachwissen hatten, ihnen aber wirkliche Erkenntnis aber gefehlt hat. Und dieses Wort ist, das ist total wichtig hier. Es geht, Es ist nicht wichtig, irgendwie Dinge zu wissen oder Sachwissen zu haben. Also das ist auch gut. Aber wichtig ist die Erkenntnis, wie ich dieses Wissen anwende. Erkenntnis ist eine Ebene, Erkenntnis ist eine Ebene viel tiefer als Wissen. Sie geht viel tiefer. Um zur Erkenntnis zu kommen, muss ich erstmal wissen, um zur Erkenntnis zu kommen, muss ich erstmal Wissen haben. Logisch. Aber beim Wissen stehen zu bleiben, wäre auch zu wenig. Und das zeigt hier mir dieses Beispiel ganz deutlich von den Korinthern. Dinge zu erkennen bedeutet zu verstehen, was etwas in Christus bedeutet. Und Dinge zu erkennen bedeutet auch zu irgendwie zu kapieren, was das erworbene Wissen für Konsequenzen in meinem Verhalten als Jesu-Nachfolger hat. Am Beispiel der Korinther kann man das irgendwie auch ganz gut verdeutlichen. Wenn ich weiß, dass mir das Essen des Fleisches nicht schadet, kann ich davon essen, ohne Schaden zu nehmen. Wenn ich dann aber verstehe und erkenne, dass mein Verhalten Konsequenzen für meine Geschwister hat, dann werde ich mein Verhalten dahingehend ganz deutlich prüfen und auch vielleicht gegebenenfalls korrigieren. Ja, und vielleicht auch mal auf einmal das Götzenopferfleisch verzichten. Paulus macht das in Vers 3 mir deutlich an dieser Gottesbeziehung. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Auf den ersten Blick hat das irgendwie vielleicht irgendwie nichts mit unserem Thema zu tun. Aber wenn man irgendwie weiterdenkt, dann schon. Also echtes Wissen gibt es nur in der Bindung an Christus. Also wenn ich verstehe, auf was Christus meinetwillen verzichtet hat, das können wir in Philipper 2 lesen, in dem Christus-Hymnus, dann werde ich auch bereit sein, aus Liebe auch auf meine Freiheit, die ich in Christus habe, für den anderen zu verzichten. Und das ist Erkenntnis, wie Paulus hier meint. Wenn mein Wissen positive Konsequenzen in meinem Leben als Christ hat, wenn ich verstehe, was es heißt, meine Freiheit richtig, also im Sinne von Jesu Christi anzuwenden, dann habe ich wirklich kapiert, worum es geht. Und im letzten Satz klang auch schon das letzte Schlagwort für den letzten Punkt. Der Maßstab für alle Freiheit und Erkenntnis ist die Liebe. Es ist alles eine Frage der Liebe. Darauf werden wir später noch in den Korinther 13 kommen, wo es dann auch verschiedene Dinge geht, wird die Liebe irgendwie aufs Podest gestellt und als irgendwie ein besonderes Merkmal gegeben. Es ist alles eine Frage der Liebe. Also die Sachfrage ist für Paulus und für mich auch geklärt. Ich hoffe für euch auch, soweit. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um diese Sachbeziehung, sondern auch um eine persönliche Beziehung. Und wie sieht das konkret aus? Zur Freiheit, da hat uns Christus befreit und alles ist erlaubt. So sagt die Bibel. Aber Gott hat dieser Freiheit, die er uns in Christus schenkt, irgendwie auch Grenzen auferlegt. So wie ich die Bibel auch verstehe. Denn die Grenze meiner Freiheit endet da, wo diese Freiheit meinen Bruder oder meine Schwester zur Sünde verleitet. Da, wo mein Nächster nicht mehr irgendwie mit dem Grad, wie ich diese Freiheit lebe, irgendwie zurechtkommt, da sollte ich mir bewusst und wissentlich vielleicht auch manchmal auf meine Freiheit verzichten. Und Paulus führt das in unserem Text ganz ausführlich aus. Er hat es, wie gesagt, nochmal festgestellt, es ist okay, Götzenopferfleisch zu essen. Und dann hält er in Vers 9 fest, wir lesen Vers 9, habt aber Acht, dass diese eure Freiheit, ihr habt diese Freiheit erkannt, Habt Acht, dass diese Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Und ganz klar, meine Freiheit hat ihre Grenze dort, wo ich meinen Nächsten, wo ich meinen Bruder, meine Schwester negativ beeinflusse. Und in Vers 10 und 11 macht er das noch praktisch irgendwie deutlich. Vers 10, denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und Vers 11, und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, also deinem Bruder oder deiner Schwester, für den Christus gestorben ist. Und es ist ja nicht mal so, dass wir nicht einmal an unserem Bruder schuldig geworden sind hierbei, sondern er sagt es in Vers 12 an Christus selbst. Wenn ihr aber auf solche Weise an dem Bruder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Worum es hier geht, ist Liebe. Liebe für meinen Nächsten, Liebe für Christus. Ich will auf meine Freiheit verzichten für den anderen, für Jesus. Und diese Zusammenfassung findet sich auch in Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder in Anschluss zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch mehr essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß oder Schwester zur Anstoß zur Sünde gebe. Und das ist irgendwie eine radikale Konsequenz aus den Lehren Jesu, die Paulus hier sieht oder hier zieht. Und ich komme noch mal zu diesem Creme-Beispiel. Also, ja. Ich habe wirklich kein Problem damit, dieses Produkt anzuwenden, was ja, für mich total schnuppe ist, wie die hergestellt ist. Wenn sie ihren Zweck erfüllt, wenn es gut ist für meine Haut, wenn sie meine trockene Haut wieder feucht macht, das ist super. Aber wenn meine Frau sagt, irgendwie, nee, ich komme damit nicht klar, das ist für mich, nee, das geht gar nicht. Dann bin ich bereit, dass meine Freiheit in dem Fall hinten anzustellen und sagen, hey, nee, für sie ist es so ein Problem. Ich sehe es zwar nicht so, aber in dem Fall würde ich es irgendwie lassen. Natürlich könnte ich jetzt auch auf meine Freiheit bestehen. Hey, Christus hat uns zur Freiheit berufen. Paulus sagt es selbst, die Sachlage ist geklärt. Aber alles, ja, nachdem wir das irgendwie durchgearbeitet haben, ist für mich das irgendwie klar, dass ich dann irgendwie auch in meiner Freiheit ein Stück zurücktrete, weil das auch die Lehre Jesu, also die Liebe, gebietet. Und soll ich euch was sagen? So einleuchtend diese Argumentation auch ist, die ich hier aufgeführt habe, so macht es mir irgendwie richtig Angst. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn wir so einen Lebensstil als Gemeinde führen, das in eine Richtung, in einer Diktatur der Schwachen geht. Wenn immer nur die Schwachen eine Gemeinde bestimmen, wie gelebt wird, dann macht mir das Angst. Und das will ich nicht. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, in denen die einen sagen, ich kann damit überhaupt nicht umgehen, wenn Frauen Hosen tragen. Das ist für mich zutiefst ungeistlich. Die Nächsten bestehen darauf, dass jede Form von Musik vom Teufel ist und nur der eine, der reine Gesang, der ist göttlich und der ist gottverherrlichend. Eine andere Gruppe kommt überhaupt nicht damit klar, dass wir den Sonntag nicht richtig heiligen und wir immer noch viele Aktivitäten machen. Und die fordern, dass wir jede Aktivität außerhalb des Gottesdienstes verzichten sollen. Und eine weitere kleine Gruppe verkraftet es auch nicht, wenn vielleicht nach der Gemeindeveranstaltung gelacht oder irgendwie geredet wird. Und wenn wir jetzt den Hinweis aus 1. Korinther 8, den Schwachen immer folgen, um ihr Gewissen nicht zu belasten, dann haben wir eine Gemeinde, in der alles Mögliche verboten wird, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Bruder auf jemanden zukam und ihn ermahnt hat, weil er einen Schal um seinen Hals trägt im Gottesdienst. Soll ich jetzt auch darauf Rücksicht nehmen, weil er schwach im Glauben ist? Weil, ich weiß nicht, zu welcher Sünde es ihn verführt. Willst du so eine Gemeinde, wo jeder dem anderen sagt, was er zu tun hat, weil ihm das nicht passt? Ich nicht. Ganz ehrlich, da kommt mir das kalte Grauen, wenn ich mir so eine Gemeinde vorstelle. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Paulus hier will. Und das merkt man jetzt nicht nur auch in dem Text, aber der ganze Galaterbrief zum Beispiel, der atmet diesen Gedanken praktisch. Bei den Galatern kamen Leute und wollten mit genau diesem Argument durchsetzen, dass Speise- und Reinheitsgesetz eingehalten werden. Und sie hätten das doch wunderbar mit diesem Text, den wir jetzt heute betrachtet haben, irgendwie auch begründen können. Und Paulus stellt ihnen so scharf entgegen in Galater, wie sonst irgendwie selten. Und Paulus hält die Freiheit hoch im Galaterbrief. Und ihr merkt, das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich irgendwie bewegt. Auf der einen Seite irgendwie die Freiheit hochzuhalten, zu der Christus uns berufen hat und befreit hat. Es geht nicht um Meinungen, sondern um Faktenlage. Christus hat uns befreit zur Freiheit und berufen zur Freiheit. Und auf der anderen Seite irgendwie auch meine Brüder und Schwestern gleichzeitig nicht in Versuchung zu bringen. Und das Ziel, das auch Paulus hier mit seinen Briefen hat, ist es, die Christen in die Mündigkeit zu führen. Im Neuen Testament werden Christen immer wieder mit neugeborenen Babys verglichen. Ne, wenn wir uns bekehren, werden wir von Neuem geboren, sagt zum Beispiel Johannes 3. Und dann geht es darum, im Glauben zu wachsen, groß und stark zu werden. Und der Schreiber des Hebräerbriefes beschwert sich in den Hebräer 5 darüber, dass er den Christen immer noch Milch geben muss und sie keine feste Speise vertragen können. Und es ist das Ziel von uns als Gemeinde, von allen, denen wir hier sitzen und noch darüber hinaus, das Ziel unserer Gemeinde sollte sein, aus den Menschen hier reife, mündige Christen zu machen. Zu Nachfolgern Jesu, die ihren Herrn immer besser kennen, die hier ihr Gewissen auch schulen können und die sich immer besser in der Bibel zurechtfinden. Die lernen, was es heißt, in der Freiheit, die Gott uns als seinen Kindern geschenkt hat, richtig zu nutzen. Darum ist es, so wichtig, dass wir als Gemeinde lernen, uns gegenseitig oder dass wir in die Mündigkeit wachsen und hineingeführt werden. Und mir ist auch bewusst, dass es nicht immer leicht ist, irgendwie zu unterscheiden, was ist nun wirklich verboten, weil es nicht gut für uns ist, was es uns in der Freiheit wirklich erlaubt und ich vielleicht auch manchmal auch so Rücksicht zum anderen es nicht tun sollte. Ich finde auch, da spielt auch ganz viel Persönlichkeit mit rein und ein ganz großer Haufen Prägung. Nachfolger Jesu sollten sich in ihrer Freiheit freiwillig beschränken um den Geschwister willen. Aber das darf nicht zu einer Diktatur der Schwachen führen. Vielmehr sollten wir alles dran setzen, um uns zu schulen, zu bilden, im Glauben zu wachsen, damit wir alle zu starken Persönlichkeiten im Glauben wachsen und herangeführt werden. Und ich habe diese Predigt mit dem Götzen über Fleisch, auch mit dem Beispiel der Handcreme vielleicht durchgezogen. Aber auch, wie schon meine Einleitung gezeigt hat, das Thema, es geht so viel mehr. Es ist nicht nur das Götzenopferfleisch. Wenn wir jetzt anfangen zu reden über das Thema Rauchen, das Thema Alkohol, Tattoos, also ich fange nicht damit an, und es ist, glaube ich, richtig viel Arbeit, sich da Gedanken zu machen. Aber ich will irgendwie nur etwas nochmal sagen. Es geht um Prinzipien Gottes. Es geht nicht, was finde ich gut oder was denke ich, ist einem Christen erlaubt, sondern bei den ganzen Themen sollten wir immer viel mehr die Prinzipien Gottes irgendwie beachten oder irgendwie auch die Prinzipien Gottes, die wir aus der Bibel lesen. Und ich glaube ja, es ist fast gar nicht möglich, unsere Prägung beiseite oder hinten anzustellen. Und ich wünsche mir, dass wir die Freiheit entdecken, die Christus uns schenkt. Und dass wir auch irgendwie die richtige Grenze finden, an der wir diese Freiheit enden lassen sollten. Aber vor allem, dass wir eine Sehnsucht entwickeln, immer mehr zu mündigen, zu reifen, zu starken Nachfolgern Jesu Christi zu werden. Amen. Amen.